Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Das Double ist geschafft. Borussia Dortmund hat im Pokalfinale Bayern München 5:2 geschlagen. Die Dortmunder gewannen damit nach der Meisterschaft auch den DFB-Pokal. Und wie Sie sich freuen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mehr zum DFB-Pokalfinale und alle Tore nachher in unserer Sendung. Zunächst schauen wir auf Griechenland. Morgen kommen da nämlich alle Vorsitzenden der Parlamentsparteien nochmal zum Staatspräsidenten. Aber es ist höchst fraglich, ob es dem gelingen wird, eine Regierungskoalition zu schmieden, nachdem schon 3 Versuche scheiterten. Und wie bei jedem neuen Kapitel des griechischen Dramas reagieren die Politiker Europas mit einer Mischung aus harten und verständnisvollen Tönen. Dabei verschärfen sich nun allerdings die Harten, die meinen, auch ein Austritt Griechenlands aus dem Euro sei nicht mehr undenkbar. Robin Lautenbach.
So sahen sie einmal aus, die griechischen Drachmen, bevor sie vom Euro ersetzt wurden. Vielleicht werden sie bald wieder neu gedruckt, nämlich dann, wenn Griechenland kein Geld mehr aus Europa bekommt, weil die versprochenen Reformen ausbleiben. Heute gab es einen weiteren Schritt in diese Richtung. PASOK-Chef Venizelos gab dem griechischen Präsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung zurück. Zu stark sind die Parteien geworden, die Sparprogramme kategorisch ablehnen. Umgehend kam eine scharfe Warnung aus Frankfurt. Griechenland müsse die Verträge mit dem Internationalen Währungsfonds und der EU einhalten, so der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann. Und auch Außenminister Westerwelle machte erneut die Position der Bundesregierung klar.
Wir wollen nicht in die Innenpolitik in Griechenland hineinreden, aber eines muss klar sein, wer Hilfe von Europa möchte, muss auch die eingegangenen Verpflichtungen umsetzen. Und wenn Griechenland in der Eurozone bleiben will, dann muss es sich jetzt auch klar für die Reformen entscheiden, die vereinbart worden sind.
Auch auf europäischer Ebene verschärfte sich heute der Ton. Griechenland müsse notfalls die Eurozone verlassen, so der EU-Kommissionspräsident. Wenn das Mitglied eines Clubs die Regeln nicht respektiert, ist es besser, wenn es nicht im Club bleibt. Das gilt generell für jede Organisation, jede Institution. Scharfe Töne einerseits, doch andererseits wurden heute an die griechischen Politiker auch vorsichtige Verhandlungsangebote gerichtet. Man könne darüber sprechen, wenn Griechenland vielleicht ein Jahr mehr Zeit brauche, ließ Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker wissen und der deutsche Finanzminister assistierte per Zeitungsinterview. Wenn die Griechen eine Idee haben, was wir zusätzlich tun können, um das Wachstum zu fördern, kann man immer darüber sprechen und nachdenken. Behält Griechenland den Euro oder nicht? Das müssen die Griechen nun selbst entscheiden, so der Präsident des Europaparlaments.
Wir haben ja alle Anstrengungen unternommen, um sie in der Eurozone zu halten. Und der Appell an die Griechen kann ja nur sein, wir haben diese Anstrengungen ja unternommen, damit ihr drin bleibt in der Eurozone. Und bitte, das ist auch das, was ich in Athen sagen werde, bleibt vernünftig. Der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, ist hart. Aber ein Weg außerhalb der Eurozone wäre härter.
Morgen will der griechische Präsident ein letztes Mal versuchen, mit den Parteien über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Gelingt das nicht, dann wird es wohl bald erneut Wahlen geben.
Griechenland ist nicht das einzige Sorgenkind der Eurozone in Sachen Schulden. Zwar brauchen die Spanier bislang keine Hilfspakete, auch weil die Regierung versucht, rigoros zu sparen. Einigen spart sie nicht genug. Der EU-Währungskommissar fasste kurz und knapp zusammen, das Land gebe einfach zu viel aus. Die Spanier selbst empfinden das Gegenteil. Ihnen geht der Sparkurs viel zu weit. Und wie auch in Griechenland sind die Menschen sauer auf ihre Politiker und gehen empört auf die Straße. Wieder einmal. Denn der Schwung der Bewegung, die sich Empörte nennen, war erlahmt. Nun zum einjährigen Jubiläum der ersten Demonstrationen ist neuer Elan da. Stefan Schaaf.
Madrids Hauptplatz, die Puerta del Sol, ist heute Abend brechend voll. Indignados nennen sie sich Menschen, die sich empören über Spaniens Krise, Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektive. Seit dem frühen Abend sind Zehntausende unterwegs. Einer von ihnen ist Carlos Garcia, gelernter Ökonom, arbeitslos. Wir sind hier, weil wir die Welt verändern müssen. Das bisherige System, das ist doch offenbar, funktioniert nicht für die Mehrheit. Und so demonstriert jeder auf seine Weise, zum Beispiel auch mit einem Orchester. Violeta Garcia ist mit ihrer Violine dabei. Die 26-jährige Musikerin lebt mittlerweile in London, denn in Spanien findet sie keine Arbeit. Diejenigen, die entscheiden, haben sehr viel Macht, sagt sie. Unsere Waffen sind der Krach auf der Straße oder die Musik. Vorher hat uns Violetta eine Ausstellung über die Indignados gezeigt. Die Bewegung feiert Geburtstag. Denn vor einem Jahr besetzten Tausende, meist Jugendliche, monatelang die Puerta del Sol. Sie lebten in Zelten, debattierten, agitierten. Das war ein tolles Gemeinschaftserlebnis, erinnert sich Violetta. Wir hatten damals das Gefühl, dass wir wirklich etwas ändern können. Doch dann hatte sich die Bewegung verlaufen. Viele machten im Internet weiter, auch Carlos Garcia, den wir heute bei der Demo getroffen haben. Der Wissenschaftler ist ohne Job, so wie jeder vierte Spanier. Darin steckt sozialer Zündstoff. Uns ergeht es doch wie Griechenland, sagt er bitter. Wir Bürger müssen den Preis für die Spekulation anderer bezahlen. Es ist diese Empörung, die Zehntausende auf die Puerta del Sol getrieben hat. Die Demonstranten wollen 3 Tage bleiben und die Behörden wollen genau das verhindern. Zeltlager sind verboten. Und so bahnt sich vielleicht heute Nacht eine Konfrontation an. Spaniens Indignados sind wieder zurück.
In Nordrhein-Westfalen sind morgen mehr als 13 Millionen Frauen und Männer aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Nicht nur, weil es so viele sind, wird die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gern als kleine Bundestagswahl bezeichnet. Vor 7 Jahren läutete die Wahl von Jürgen Röttgers in Nordrhein-Westfalen das Ende der rot-grünen Bundesregierung ein. Vor 2 Jahren kam Rot-Grün dann mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zurück, allerdings ohne eigene Mehrheit und hielt nur 2 Jahre. Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio. 2 Jahre Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Hat das die Wähler eigentlich gestört?
Ganz offensichtlich nicht. Ich glaube, Sie sehen das positiver als die Parteien, denn dieses Suchen nach Mehrheiten von Sachverhalt zu Sachverhalt entspricht der Vorstellung, die viele Menschen von Demokratie haben. Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass die Bewertung dieser Minderheitsregierung verglichen mit den Vorgängern ziemlich positiv ausfällt. Wenn man sich die Kurve seit dem Jahr 2000 ansieht, dann ist das mit jetzt 53% einer der höchsten Werte, entsprechend die Zahl der Unzufriedenen gering. Die Menschen haben also ein positives Bild von dieser Regierung. Und es ist durchaus denkbar, dass dadurch aus der Minderheitsregierung am Ende doch eine Mehrheitsregierung wird.
Gut, auf der einen Seite also Zufriedenheit mit Rot-Grün. Auf der anderen Seite lief die vergangene Woche für CDU-Spitzenkandidat Norbert Röttgen ja nicht gut. Im Bundesrat wurde sein Gesetz zur Kürzung der Solarförderung kassiert. In seiner eigenen Partei wurde er dafür kritisiert, dass er die Wahl in Nordrhein-Westfalen zur Abstimmung über den Eurokurs von Angela Merkel erklärt hat. Ist die Wahl eigentlich schon gelaufen?
Ich denke nicht, weil all diese Sachverhalte, die Sie erwähnt haben, natürlich Interesse für den morgigen Wahltag erzeugen. Es ist überhaupt ein ungewöhnlicher Wahlkampf mit viel Prominenz gemessen an anderen Landtagswahlen. Und vielleicht ist das der Grund, dass der Wahlkampf ganz offensichtlich Wirkung gezeigt hat. Denn die Zahl der Unentschiedenen von 33% im März, letzte Woche Anfang Mai noch 30%, auf jetzt in der laufenden Woche 24% hat sich deutlich verringert. Die Menschen sind interessiert an dieser Wahl. Und es könnte sein, dass die Wahlbeteiligung, die vor 2 Jahren so niedrig war wie nie, unter 60%, sich dadurch deutlich nach oben bewegt.
Und morgen Abend sehen wir uns dann wieder, Jörg Schönborn. Zunächst mal danke nach Düsseldorf.
Danke nach Hamburg.
Die Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg wurde in dieser Woche ja kurzfristig abgesagt. Nun hebt dort möglicherweise erst zum Winterflugplan Ende Oktober der erste Flieger ab. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Fluggesellschaften Lufthansa, Air Berlin und EasyJet warnten davor, den Umzug in die Sommerreisesaison zu legen. Lufthansa-Vorstand Spohr sagte der Berliner Morgenpost, es gebe außer den Problemen mit dem Brandschutz noch weitere Bauverzögerungen. Die Lufthansa werde von der Flughafengesellschaft Schadenersatz fordern, etwa für den Aufwand durch Umbuchungen. In der Ukraine haben mehr als 2000 Oppositionelle für die Freilassung aller politischen Gefangenen demonstriert. Sie forderten ein Misstrauensvotum gegen Präsident Janukowitsch. Die Tochter der inhaftierten Ex-Regierungschefin Timoschenko verlangte im Namen ihrer Mutter demokratische Reformen. Kritiker halten die Verurteilung der erkrankten Timoschenko für politisch motiviert. Ihr Schicksal hat kurz vor der anstehenden Fußball-EM auch im Ausland Protest ausgelöst.
Großes Oppositionstreffen in Kiew. Sie wollen das Land aus der Krise wieder auf den demokratischen Weg bringen und fordern, Julia Timoschenko soll freikommen. Ihre Tochter verlas einen Brief ihrer Mutter, in dem sie ihre Landsleute dazu aufruft, den antieuropäischen Kurs zu stoppen. Ich bin kein Politiker, aber ich hoffe, dass sie in kurzer Zeit freikommen wird. Dann kann sie wieder selbst über ihre Ideen und Ziele sprechen. Gestern bekam Julia Timoschenko im Krankenhaus von Kharkiv Besuch von der Präsidentin Litauens. Sie konnte einige Zeit mit Timoschenko zusammensitzen. Sie möchte nicht der Grund für Spannungen mit Europa sein, weil die europäische Integration des Landes ihr Lebensziel ist. Doch die Spannungen sind schon da. Der ukrainische Präsident äußerte sich bei einem Staatsbesuch. Die Europäische Union hat uns jetzt eine Pause bei der Integration vorgeschlagen und ich glaube, das nutzt beiden Seiten, sowohl der Ukraine als auch der EU. Die politischen Gründe dafür, meint der Präsident, seien vorübergehend, doch die Europameisterschaft rückt näher und Timoschenko droht möglicherweise noch ein weiterer Prozess.
Nach den Fehlspekulationen bei der Investmentbank JP Morgan Chase haben die Ratingagenturen ihre Bewertungen verschlechtert. Die Agentur Fitch senkte die Kreditwürdigkeit um eine Stufe. Bei Standard & Poor's blieb die aktuelle Bewertung zwar gleich, aber die Aussichten wurden herabgestuft. Die Investmentbank hatte gestern eingeräumt, mindestens 2 Milliarden Dollar verspekuliert zu haben. 2 Tage nach dem Bombenanschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus fand ein Staatsbegräbnis für die Opfer statt. Nach Regierungsangaben waren 2 Autobomben vor einem Gebäude des Sicherheitsdienstes gezündet worden. Dabei kamen 55 Menschen ums Leben, fast 400 wurden verletzt. Inzwischen hat sich eine Islamistengruppe namens Al-Nursa-Front zu der Tat bekannt. Unklar ist, ob die Gruppierung wirklich hinter den Selbstmordattentaten steckt. Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass bleibt Ehrenpräsident der Schriftstellervereinigung PEN. Auf der Jahresversammlung wurde ein Antrag auf Aberkennung dieses Titels mit großer Mehrheit abgelehnt. In der Diskussion verwiesen mehrere Teilnehmer auf die Freiheit des Wortes. Grass hatte Anfang April ein Gedicht veröffentlicht, das von einigen als antisemitisch kritisiert wurde. Darin beschuldigt er Israel als Atommacht, den Weltfrieden zu bedrohen.
Und damit zum Sport und Borussia Dortmund. Immer wenn man denkt, besser geht's nicht, dann setzen die noch einen drauf. Den Meistertitel haben sie ja verteidigt. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit dem neuen Rekord von 81 Punkten. Und heute, da krönten die Dortmunder eine perfekte Saison auch noch mit dem Pokalsieg gegen Bayern München. Besser geht's nicht, Orkan Gündel.
Ja, die Borussia macht einen tatsächlich fast sprachlos, was ja an dieser Stelle eher ungünstig wäre. Es ist einfach wirklich unfassbar eindrucksvoll, was der BVB diese Saison und ganz besonders am heutigen Abend in Berlin nochmal abgeliefert hat. Mit 5:2 deklassierte das Team von Jürgen Klopp die Bayern, ein Sieg mit historischem Ausmaß. Denn für die Dortmunder war es das erste Double in der Vereinsgeschichte.
Borussia Dortmund feiert. Nach der deutschen Meisterschaft holen sie sich auch den Pokal aus den Händen von Bundespräsident Joachim Gauck. Es war ein hochklassiges Spiel, in dem die Dortmunder den Bayern früh zeigten, wer der Herr im Berliner Olympiastadion ist. Shinji Kagawa, 3 Minuten erst waren gespielt, da stand es auch schon 1:0. Nach 25 Minuten diese Situation, Gomez gegen Weidenfeller. Der Dortmunder Torhüter kommt zu spät, Strafstoß und der Ausgleich nach 25 Minuten durch Arjen Robben. Der Druck auf die Bayern-Defensive aber wurde größer. Foul, Boateng, Strafstoß für das Team von Jürgen Klopp. Hummels, das 2:1 nach 41 Minuten. Und nur 4 Minuten später kam es noch Ärger für die Bayern. Kagawa mit dem Pass auf Lewandowski, 3:1 zur Pause vor knapp 76.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Die Dortmunder wie aufgedreht. Großkreuz zu Lewandowski und der erzielt sein 2. Tor zum 4:1. Jürgen Klopp auf dem Weg zum Pokaltriumph. Aber immerhin hatten die Bayern noch ihre Chancen, etwa durch Mario Gomez an die Latte. Die spielerischen Möglichkeiten hatten sie nicht, Dortmund ernsthaft zu gefährden, auch wenn der ansonsten blasse Ribéry nach 75 Minuten auf 2:4 verkürzte. 9 Minuten vor dem Ende aber sollte noch einmal Lewandowski zum Zug kommen. Nach einem neuen Fehler erzielt er sein 3. Tor zum 5:2-Sieg der Dortmunder. Es war eine Gala-Vorstellung des BVB. Er sichert sich zum 3. Mal in seiner Vereinsgeschichte den deutschen Pokal und gewinnt zum 5. Mal in Folge gegen den FC Bayern München.
Der BVB also feiert. Und was die Männer vom FC Bayern verpasst haben, das ist den Frauen dagegen gelungen. Beim Pokalfinale in Köln siegten die Bayern gegen den hochfavorisierten 1. FFC Frankfurt. Vor 15.000 Zuschauern entthronten die Münchnerinnen den Titelverteidiger und feierten gleichzeitig selbst den 1. Pokaltriumph überhaupt.
Der Münchner Sieg, ein Resultat, mit dem nun wirklich kaum ein Experte gerechnet hatte. Die entscheidende Szene des Spiels passierte in der 63. Minute. Nach einer Ecke traf die Amerikanerin Sarah Hagen für die Außenseiterinnen aus München in den roten Trikots zur 1:0-Führung. Der 1. FFC Frankfurt galt eigentlich als klarer Favorit. Schließlich hatten die Hessinnen schon 8-mal in der Clubgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Frankfurt fand aber während der kompletten Begegnung nie richtig ins Spiel. Dieser Schuss von Melanie Behringer war noch die gefährlichste Aktion. In der Nachspielzeit gelang der kurz zuvor eingewechselten Ivana Rudelic sogar noch das 2:0 für die Außenseiterinnen. Für die Frauen des FC Bayern München war es der erste Gewinn des DFB-Pokals in der Geschichte der Mannschaft.
Formel-1-Pilot Lewis Hamilton geht morgen beim Großen Preis von Spanien nicht vom 1., sondern vom 3. Startplatz ins Rennen. Die Pole-Position wurde ihm nachträglich aberkannt, weil er sein Auto auf Anweisung seines Teams auf der Strecke abgestellt hatte. Das Reglement aber gibt vor, den Wagen bis in die Boxengasse zu fahren. Diese Regel soll verhindern, dass die Fahrer Benzin sparen. Statt Hamilton startet nun Pastor Maldonado aus Venezuela aus der 1. Reihe gemeinsam mit Lokalmatador Fernando Alonso. Als bester Deutscher landete Nico Rosberg auf Platz 6.
Deutschlands Eishockeyspieler feierten bei der WM in Schweden den 2. Sieg. Freude nach einem hart erkämpften 2:1 gegen Dänemark. Die Nordeuropäer gingen in Führung, Deutschland musste aufholen. Thomas Greilinger stürmte aufs dänische Tor zu und überwand den Schlussmann mit einem knallharten Schlagschuss. 1:1 nach dem 2. Drittel. Es lief nicht alles rund im deutschen Team, aber in puncto Kampfgeist gab es keine Abstriche. Reimer zu Gogula, das entscheidende 2:1. Weil Deutschland mit Endras einen überragenden Torhüter besaß, überstanden sie auch eine emotional starke Schlussphase der Dänen. Der deutsche Traum vom Viertelfinale lebt weiter. Nach diesem Arbeitssieg geht's morgen gegen Norwegen.
Fehlt noch das Wetter. Claudia Kleinert weiß da gleich mehr über kalte Nächte und sonnige Tage. Die Kollegen der Tagesschau informieren Sie das nächste Mal um 1:10 Uhr. Das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist Muttertag.